Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Spinnen, Aufzüge, Flugzeuge, Ängste gibt's ja jede Menge. Wenn die sich auswachsen zu einem lebensbestimmenden Etwas, dann redet man von einer Phobie. Über Phobien reden wir heute. Unter anderem mit Nico. Seine Agoraphobie, Angst vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen, hat ihm jahrelang das Leben schwer gemacht. Von seinen Panikattacken und der Therapie, die ihm, wie er sagt, sein Leben gerettet hat, erzählt er sehr offen. Außerdem erklärt eine Psychologin, wie Therapien gegen Phobien helfen und wie sie funktionieren. Und Kollegin Ivy hat gleich den Selbsttest gemacht und ihre Spinnenphobie selber auskuriert. Das alles jetzt in unserem Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Coulrophobie ist die Angst vor Clowns. Triskaidekaphobie, Angst vor Freitag, den 13. Oder auch Koitophobie, Angst vor Geschlechtsverkehr. Wenn euch jemand sagt, ich habe Angst vor Geschlechtsverkehr, dann sagt ihr wahrscheinlich, ja super, Verhütungsmittel. Kleiner Scherz. Aber jetzt mal im Ernst, wir reden heute Abend über Phobien und für Menschen, die an Phobien leiden, ist das überhaupt nicht witzig. Im Gegenteil. Nico ist 26 Jahre alt und leidet unter Agoraphobie. Er hat Angst auf öffentlichen Plätzen, auch Bus und Bahn und Menschenmengen machen ihm Probleme. Diese Angststörung hat jahrelang sein Leben bestimmt. Nico, wann ist das bei dir losgegangen mit der Agoraphobie?
Meine Diagnose lautet ja Agoraphobie mit Panikstörung. Und tatsächlich war bei mir früher, also als Kind, auch nur die Panikattacke immer mal wieder da. Und diese Agoraphobie, die hat sich durch das mehrfache Auftreten der Panikattacke halt mitentwickelt.
Okay, aber warte, dann lass mich mal kurz nachfragen. Panikattacken, in welchen Situationen hattest du denn als Kind Panikattacken?
Immer dann, wenn ich mir was wehgetan habe. Tatsache war Schmerz nicht mein bester Freund. Damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Kann ich zum Teil jetzt immer noch nicht komplett. Es wird besser, aber es ist halt Schmerz. Ich weiß nicht warum. Das löst bei mir tatsächlich so die typischen Todesängste aus, egal in welcher Art.
Und wie kam es dann noch dazu, dass du dann auch zusätzlich Agoraphobie, also die Angst vor großen Plätzen, entwickelt hast? Das ist ja noch was ganz anderes.
Also Agoraphobie im klassischen Sinne beschreibt natürlich die Angst von großen Plätzen, aber auch alles, was mit öffentlichen Plätzen zu tun hat. Und dazu zählen zum Beispiel auch U-Bahnen, Bahnstationen, Einkaufsläden, all sowas eigentlich. Und wodurch das kam, das ist jetzt fast 4 Jahre her, also jetzt im Oktober, in Halloween wären es 4 Jahre genau, da habe ich meine erste Panikattacke auf dem Heimweg bekommen im Auto. Mhm. Ich hatte vorher noch nie im Auto eine Panikattacke bekommen und die war an dem Tag leider Gottes so schlimm, dass ich hart irgendwo rechts ranfahren musste, auf dem Bürgersteig draufgefahren bin und aus dem Auto ausgestiegen bin, weil ich nicht mehr wusste, wohin, weil ich irgendwie Luft holen wollte, und in dem Moment bin ich auch schon umgekippt und habe schon einen Krampfanfall bekommen. Ab da wusste ich auch nicht mehr, wo ich bin. Ich konnte irgendwann, als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich so langsam realisiert, was da war. Da waren auch schon bereits Passanten da, die mit der Feuerwehr telefoniert haben, die dann auch angerückt ist, also Krankenwagen. Und das hat alles ewig gedauert. Ich hatte Kribbeln im Gesicht, ich hatte Kribbeln in den Händen. Ich konnte mich nicht richtig bewegen. Ich war sehr verwirrt. Und da hat es eigentlich angefangen durch diese Präsenz im Kopf. Ich habe jetzt etwas, wo ich normalerweise das nie passiert ist und wo normalerweise nie irgendwas war, wo ich unterwegs war, eine Panikattacke bekommen. Das hatte ich noch nie davor gehabt. Mhm. Und dann kommt halt eins zum anderen. Du fängst dann halt an, irgendwie unterwegs zu sein. Es geht dir allgemein ein bisschen schlecht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch irgendwie mir irgendwas eingefangen, hatte dann extreme Magenprobleme und alles drum und dran. Was natürlich auch den Schmerz immer wieder in den Vordergrund geschoben hat. Und dann war natürlich auch die elterliche Fürsorge, pass auf, wenn du Auto fährst und so weiter und wenn du nicht kannst, fahr rechts ran und so. Und sich dafür Sorge machen natürlich, hat bei mir mehr oder weniger dazu geführt, dass ich dieses Gespenst von, es könnte ja passieren, dass ich eine Panikattacke bekomme, immer mitgeschleppt habe. Mhm. Und irgendwann hatte ich sie dann im Zug gehabt, irgendwann hatte ich sie in der Bahn gehabt und dann konnte ich gar nichts mehr. Dann war rausgehen einfach nur, ich will nicht raus, weil ich will keine Panikattacke bekommen.
Weil du ja gerade gesagt hast, du hattest das vorher im Auto noch nie. Man weiß nicht, warum es ausgerechnet im Auto zu einer Panikattacke gekommen ist. Du hast dich ja da nicht gestoßen oder so, oder?
Nein, aber ich hatte tatsächlich Magenschmerzen. Ich hatte, warum auch immer, in genau dem Moment hatte ich plötzlich so aus der Leiste heraus, quer über den Körper nach oben, so ein Ziehen.
Alles klar.
Und das war...
Dann hast du Panik bekommen.
Und das war vorbei, ja. Das hat alles ausgelöst, ja.
Oh Mann. Also dann hast du wahrscheinlich sehr lange Zeit damit zugebracht, zu Hause zu sitzen, oder?
Ich war 2 oder fast 3 Monate tatsächlich krankgeschrieben, weil ich habe es zwar danach probiert, aber irgendwann ging es halt, wie gesagt, gar nicht. Ich habe dann auch Panikattacken im Zug bekommen, nicht nur im Auto. Und dann war ich komplett krankgeschrieben, weil ich konnte gar nichts mehr.
Wann hast du dich entschieden, eine Therapie anzufangen?
Tatsächlich erst letztes Jahr, ungefähr Anfang letztes Jahr.
Wie lange hast du gebraucht von deiner ersten Panikattacke im Auto bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich bin ja nicht mehr lebensfähig in dem Sinn?
Fast drei Jahre. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe tatsächlich in diesen 3 Monaten, wo ich krankgeschrieben war, habe ich mich immer wieder dazu durchgerungen, mit dem Auto zu fahren, auch in Begleitung, dass ich das wenigstens wieder konnte und wenigstens zur Arbeit wieder konnte. Aber während diesen 3 Jahren bestand mein Leben tatsächlich meistens nur aus Arbeit, Schlafen, Essen und alles andere ging gar nicht. Nur das, was ich hart eingespielt habe. Und für alles andere war fast gar kein Raum, weil ich es nicht hingekriegt habe.
Oh Mann, Nico, das kann man, wenn man sowas nicht hat, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja wirklich, ich meine, du bist 26, da warst du dann 23. Das ist ja die Zeit, wo man eigentlich Party macht, Sozialkontakte mit Freunden pflegt, keine Ahnung, auf Reisen geht mit seiner Freundin oder was auch immer. Und dann sitzt du da nach der Arbeit immer nur zu Hause und quälst dich auch noch zur Arbeit. Das ist echt krass. Wieso hast du denn 3 Jahre, wieso hast du denn so lange gewartet? Hattest du Angst vor der Therapie? Oder?
Tatsächlich war mir gar nicht so richtig bewusst, dass das so richtig eine Angsterkrankung ist. Mhm. Weil zudem kam noch, dass ich zu der Zeit halt, wie gesagt, mit diesem Problem mit dem Magen, ich hatte mir tatsächlich was eingefangen und das hat so ein bisschen so meine Verdauung irgendwie angegriffen. Und wenn die einmal komplett richtig angegriffen ist, dann dauert das eine ganze Ewigkeit, bis sich das wieder beruhigt. Aber dadurch, dass ich dann zu dem Zeitpunkt extrem auch unter Stress stand, weil ich auch wieder arbeiten gehen wollte und alles drum und dran, hat sich mein körperlicher Zustand einfach extrem verschlechtert. Also ich hatte in den 3 Wochen, wo ich krankgeschrieben bin, habe ich 15 Kilo abgenommen, weil ich nichts essen konnte. Ich stand wirklich komplett unter Stress zu der Zeit. Mhm. Und es ging danach halt noch weiter. Und ich habe halt wirklich extrem lange gebraucht, um wirklich zu raffen, ich brauche wirklich Hilfe. Ich kriege das nicht alleine mehr hin. Das geht einfach nicht.
Haben dir deine Eltern oder Freunde, weil du sagst, du wurdest immer begleitet oder wurdest oft begleitet, haben die dir versucht, irgendwie zuzureden, von wegen, mach doch was, Nico, mach doch eine Therapie? Oder bist du dann wirklich ganz alleine darauf gekommen, das jetzt dann mal zu machen?
Nee, tatsächlich hatte ich auch immer wieder von meiner Mutter versucht gekriegt, so komm, du solltest da mal irgendwie therapiemäßig was machen. Ich habe mich immer wieder von Arzt zu Arzt geschleppt, weil ich immer dachte, okay, ich krieg das hin, so wenn ich die Schmerzen loswerde. Also für mich war einfach, mir ging es körperlich einfach total dreckig. Und mein Ziel war immer wieder so, ich musste einfach meinen normalen Körper wieder in den Griff kriegen und dann habe ich auch keine Probleme mehr außen. So, das war meine Motivation. So, ich wollte wieder mehr oder weniger gesund werden, obwohl ich damals halt nicht verstanden habe, dass ich nicht wirklich krank bin, sondern nur durch diesen Stress, durch diese negative psychische Belastung, die ich bekommen habe, auch durch diese Angst, eine Panikattacke zu bekommen, auch an öffentlichen Orten, deswegen ja Agoraphobie, dass das einfach nicht möglich war, dass es mir körperlich besser geht und ich diese permanenten Schmerzen loswerde.
Und dann hat dein Therapeut dir gesagt, es hat gar nichts mit deinem Körper zu tun, sondern losgegangen ist es tatsächlich bei der Panikattacke, als du ein Kind warst. Wobei die natürlich klar aus Schmerzen resultiert ist, aber das ist ein seelisches Problem ist, dass du dich da quasi in so einer Spule befunden hast, die sich immer mehr aufgespult hat und irgendwann kamst du aus der ganzen Sache nicht mehr raus. Die Therapie, die du dann gemacht hast, wie lange hat die gedauert und was hat die dir am Ende gebracht?
Also meine Therapie gegen die Agoraphobie und Panikstörung ging 10 Wochen. Die ersten 2 Wochen waren 4 Termine, die Theorie beschrieben haben. Das heißt, was macht dein Körper eigentlich oder was passiert eigentlich, wenn du eine Panikattacke bekommst? Wie entsteht das? Was trägst du selber dazu bei? Wie kannst du damit umgehen? Dann hatten wir 6 Wochen lang die Expositionstherapie. Das heißt, in den nächsten 6 Wochen konnte ich selber bestimmen, okay, das sind die Sachen, die ich nicht mehr kann. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mal mehr einen Bahnhof betreten. Das ging nicht. Konnte nicht mehr Bahn fahren, ich konnte nicht mehr Bus fahren, ich konnte nicht mal unbedingt irgendwie zum Beispiel sowas wie Hochhäuser. Da gibt es halt am Potsdamer Platz dieses Hochhaus Panorama Berlin. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Irgendwie
ja,
so.
Wo man aber schon sehr hoch ist.
Richtig. Und das war zum Beispiel auch eine der Etappen, die ich mir selber quasi gesagt habe, da möchte ich hin. Das heißt, meine Therapie verlief so, erstmal musste ich wieder Bahnhöfe betreten können. Das heißt, meine erste Station war tatsächlich, weil es ja an der Charité war, diesen Hauptbahnhof zu erkunden, wo ich auch tatsächlich bei meiner ersten Therapiestunde dort auch eine Panikattacke bekommen habe, aber zum Glück keine, die in einem Krampfanfall geendet hat. Aber auch da tatsächlich war das alles dann da. Und meine Therapie verlief so, dass ich mir meine Punkte, wo ich Probleme hatte, aussuchen musste oder konnte. Und ich bin dann halt da reingegangen mit meiner Therapeutin zusammen. Das heißt, erstmal Bahnhöfe wieder, dass es wieder funktioniert. Dann war Busfahren wieder, dass es funktioniert. Und dann war das halt dann zum Schluss, okay, ich muss Tunnel fahren können, ich muss U-Bahn fahren können, weil mein Ziel war das, ich hatte damals tatsächlich eine Freundin gehabt, eine Fernbeziehung in Köln und ich musste nach Köln verkommen, irgendwie. Das ging ja vorher überhaupt nicht. Und also haben wir auch das geübt. Und sprich also, die Aufgabe war, wir gehen jetzt in eine U-Bahn zum Schluss und sind dann U-Bahn gefahren. Das hat geklappt.
Sehr schön. Nico, also wie gesagt, du klingst super. Ich wünsche dir weiter, dass das so toll funktioniert, dass du weiterhin, wenn du einen Rückfall haben solltest, weißt, was du tun musst und das für dich funktioniert und dass du weiter angstfrei leben kannst.
Ja, vielen Dank. Ich gebe mir, was das angeht, wirklich größte Mühe.
Das glaube ich dir gerne. Und vor allen Dingen danke, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Das macht auch nicht jeder.
Ja, finde ich persönlich ziemlich wichtig, weil wenn ich mir überlege, in welcher Situation ich war und ich weiß auch ganz genau, wie die Menschen um einen herum reagieren. Die meisten können es nicht verstehen, nicht nachvollziehen. Vielleicht verstehen ja, aber nachvollziehen nicht. Das macht es immer ziemlich schwierig. Ich glaube, da ist wirklich überhaupt nichts dran, sich wirklich Hilfe zu holen. Und ich glaube, viele Menschen haben wahrscheinlich genauso wie ich eine völlig falsche Vorstellung, wie eine Therapie funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe, weil es mir wirklich mein Leben wieder zurückgegeben hat.
Nico, danke schön.
Kein Problem. Ich habe zu danken.
Nico, 26 Jahre alt und endlich wieder glücklich, denn er ist weitestgehend angstfrei, hat seine Panikattacken und seine Agoraphobie so weit im Griff, dass er sie steuern kann, falls sie wiederkommt. Die Panik an öffentlichen Plätzen, im Bus, in der Bahn oder auch in Menschenmengen. Das bedeutet Agoraphobie nämlich.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Meine Kollegin Ivy, die hat kürzlich eine gruselige Entdeckung in der Hoftür gemacht. Und dabei hat sie sich ganz doll erschreckt. So sehr, dass sie danach immer ganz schnell und ganz vorsichtig auf der Hut durch die Tür geschlichen ist. Eine Spinne! Also irgendwann war die Spinne dann weg und Ivy hat die ganze Zeit gegrübelt, wo die jetzt wohl sein könnte. Angst vor Spinnen haben ja viele, aber ist das noch Angst oder hat Ivy vielleicht schon eine echte Phobie? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ivy Naughty hat den Selbsttest gemacht mit einer Schnelltherapie im Angstzentrum der Berliner Charité und in ihrem persönlichen Angstzentrum.
Spinnenphobie? Das kam mir übertrieben vor. Kleine Spinnen kann ich problemlos fangen und woanders wieder aussetzen, wenn sie mich nicht überraschen. So geht's vielen, glaube ich. Aber was bedeutet es wirklich, wenn mich so ein Minitier so beschäftigt? Die Berliner Uniklinik, die Charité, hat eine Angstambulanz. Dort behandelt die Therapeutin Luisa Pistor Menschen mit Phobien und Angststörungen. Auch mit Spinnenphobien. Sie erklärt mir im Therapieraum, warum ich auf Spinnen so angespannt reagiere.
Bei Spinnen also sehr oft auch so gepaart mit Ekel, was nochmal ein bisschen schwieriger oder eine andere Emotion ist. Und das Problem ist, du findest eben nicht raus, ob die Spinne dir wirklich was tut, wer sich mehr erschrickt und so weiter, solange du da nicht rangehst.
Wenn ich mich schnell aus dem Staub mache, denkt mein Gehirn also, die Angst geht dadurch weg. Deshalb gehen Menschen mit Angst vor Spinnen zum Beispiel ungern in den Keller. So wie ich. Die Spinne hinter der Hoftür war übrigens nach ein paar Tagen weg. Die Gedanken an die Spinne waren wirklich schlimmer als die Spinne selbst. Wo ist sie jetzt? Krabbelt sie mir ins Haar? Überrascht sie mich plötzlich? Ist sie auf dem Weg in meine Wohnung? Aber ist das schon eine Phobie? Also wirklich eine Krankheit? Die Grenze zur Krankheit wird auch ein bisschen darüber definiert, wie sehr die Angst einen beeinträchtigt.
Also das heißt, wenn du dann einfach wichtige Dinge aus deinem Keller dann gar nicht unter keinen Umständen rausholen könntest oder weil du das ja einfach nicht überwinden kannst, wäre das sozusagen dann mehr als einfach nur, ich will dieses Unwohlsein jetzt nicht haben.
Es ist also eine Phobie, wenn die Angst vor der Spinne das Leben einschränkt. Wenn man ständig angespannt ist und schon Herzklopfen oder feuchte Hände bekommt, wenn man an Orte geht, an denen oft Spinnen abhängen. Diese Angst kann man bekämpfen. Das läuft dann so ab. In der Angstambulanz der Charité erklärt mir Luisa Pistor erstmal, warum diese Angst entsteht und warum es auch nützlich sein kann, auf Dinge mit Angst zu reagieren. Und dann erklärt sie mir, was passiert, wenn ich dem immer wieder aus dem Weg gehen möchte, also Vermeidung zeige, und versucht mir klarzumachen, dass der allerbeste Weg ist, herauszufinden und die Angst zu überwinden, die Konfrontation ist. Das versuche ich jetzt. Wir fangen an, indem wir uns Videos und Bilder von Spinnen anschauen. So kann Luisa Pistor herausfinden, was genau das Merkmal ist, das mich an Spinnen stört.
Also ist es die Haarigkeit? Ist es ein dicker Körper? Ist es ein dünner Körper? Ist es vielleicht eine ganz große Wendigkeit?
Bei einem Video fängt eine dickere, graue Spinne, die schon im Glas gefangen ist, ganz plötzlich an, wie wild im Kreis zu rennen. Dabei habe ich mich schon ziemlich erschreckt. Völlig irrational, denn ich weiß ja, die tun mir nichts. Und was bei einer Angststörung eben passiert, ist, dass wir diese körperliche Reaktion überbewerten.
Dass wir sozusagen, weil ich mich jetzt so erschrocken habe, denkt mein Gehirn, das ist eine gefährliche Situation.
Und das ein bisschen zu entkoppeln, ist auch Teil der Therapie. Ich darf also Angst haben, ich darf mich erschrecken, aber es ist jetzt nicht so schlimm. So eine Spinne wie in dem Video gibt's sicher auch in meinem Keller. Da bin ich nach der Sitzung auch hin.
Hier hängt noch ein riesiger Weberknecht, der könnte mir locker auf den Kopf fallen, während ich die Kellertreppe runtersteige. Aber je mehr ich jetzt drüber nachdenke, desto mehr Hemmungen bekomme ich auch. So, die werde ich jetzt überwinden. Ich gehe aber nicht im Dunkeln rein, sondern ich mache noch das Licht an. Es ist nämlich direkt unter dem Weberknecht.
Ich bin dann nur kurz unten geblieben. So richtig angenehm war der Gedanke, so bewusst auf die Spinnen zu achten, nämlich nicht.
So, ich finde, das reicht erstmal für die Konfrontation. Und wie vermutet, ist der Weberknecht weg.
Am liebsten hätte ich mich nach dem Besuch im Keller erstmal abgeklopft. Man weiß ja nie.
Unsere Ivy hat es also wirklich versucht, sich mit ihrer Angst vor Spinnen auseinanderzusetzen, aber so richtig befreit davon scheint sie noch nicht zu sein. Vielleicht ja denn das nächste Mal das nächste Konfrontationslevel anfassen?
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Also Aufzug fahren ist nicht so meins. Sobald die Tür zugeht, zieht sich ganz kurz mein Magen zusammen. Aber ich kann es aushalten. Und tun. Platzangst nennt man das wohl ganz klassisch. Meiner Meinung nach hat das noch nichts mit einer Phobie zu tun. Oder? Ich habe gesprochen mit Babette Renneberg, Psychologin von der FU Berlin. Angststörungen, und dazu gehören Phobien, beziehungsweise Angststörungen sind Phobien unter anderem, sind einer ihrer Schwerpunkte. Ich habe sie gefragt, ist es jetzt nur Platzangst oder schon eine Phobie?
Es ist auf jeden Fall ein Unbehagen, was Sie da wahrscheinlich verspüren. Man würde nicht von einer Phobie sprechen, weil Sie offensichtlich das ja nicht vermeiden. Also Sie schaffen es, den Aufzug zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche zum Beispiel Grenzen gibt, wie hoch der fahren darf oder ob es eher schwieriger ist, runterzufahren. Aber da würde man jetzt nicht davon sprechen, weil es sie ja auch nicht so einschränkt.
Nee, vor allem je höher, je besser, umso weniger Treppen muss ich laufen. Nee. Okay. Nee, ich glaube auch, dass das eher so eine kleine Angst ist oder ein Unbehagen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ab wann fängt denn dann eine Angst an, eine Phobie zu werden?
Also man spricht dann von einer Phobie, wenn bestimmte sogenannte diagnostische Kriterien erfüllt sind. Das heißt, dass die Angst vor dem Aufzugfahren, um beim Beispiel zu bleiben, so stark ist, dass sie sie beeinträchtigt. Dass sie zum Beispiel es nicht schaffen, also in einem Hochhaus tatsächlich den Aufzug zu nehmen und die vielen Treppen in den 12. Stock laufen müssten. Und dann muss das aber auch noch länger anhalten. Also nicht nur einmal so eine Angst gehabt haben bei einem bestimmten Aufzug, sondern das über eine Zeit lang wirklich sie behindert im Wesentlichen. Und die Angst übermächtig groß ist. Das ist auch noch wichtig. Das ist eine irrationale Angst, die übersteigert ist.
Okay, also ich fasse jetzt mal zusammen und hoffe, ich habe es richtig verstanden. Angst wird zur Phobie, wenn die so mächtig wird, die Angst, dass man in seinem alltäglichen Leben beeinträchtigt wird.
Das ist richtig. Man könnte es auch anders formulieren, wenn sozusagen die Angst ihr Leben kontrolliert in bestimmten Bereichen. Nicht Sie haben die Kontrolle, sondern die Angst hat die Kontrolle.
Aber der Witz ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Aufzug bleiben, ich hatte das nicht immer. Mir war das als Kind Wumpe, ob ich im Aufzug gefahren bin. Mir war es als Jugendlicher Wumpe. Plötzlich irgendwann war das dann da.
Ja, das kann dann so sein. Also ich konstruiere jetzt ein Beispiel. Sie sind irgendwann mal Aufzug gefahren und Ihnen war einfach ein bisschen unwohl. Warum auch immer. Vielleicht hatten Sie schlecht geschlafen, vorher zu viel Alkohol getrunken. Auf jeden Fall fühlten Sie sich in dem Moment in dem Aufzug vielleicht unwohl. Das lernen wir und das lernt auch unser Körper. Und wenn dann so die äußeren Bedingungen ähnlich sind, dann kann auf einmal eine Angst oder ein Unwohlsein größer werden, wo es vorher auch nicht da war. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass solche Phobien auch entstehen in Zeiten, in denen man sehr angespannt ist und auch insgesamt unter eher viel Stress leidet. Dann ist sozusagen die Schwelle, dass jetzt das auch noch, ja, noch größere Ausmaße annimmt, die Angst, die ist dann leichter überwunden sozusagen.
Also sind Phobien erlernt und nie angeboren oder gibt es auch angeborene Phobien?
Also es gibt angeborene Ängste, die wir alle haben. Zum Beispiel fühlen sich die meisten Menschen im Dunkeln eher ängstlich, als wenn es hell ist. Sinnvolle Ängste, wie insgesamt Ängste sinnvoll sind. So ist auch Höhenangst eigentlich gut zu erklären, dass Menschen auf hohen Gebäuden oder Brücken, dass ihnen ein bisschen unangenehm ist, ist auch sinnvoll. Ne? Wir sollen sozusagen ein Warnsystem unseres Körpers, Achtung, muss aufpassen. Das alles sind normale Ängste, es wird erst dann sozusagen zu einer Angststörung und in diesem Falle dann zu einer Phobie, wenn Sie eben solche Situationen dann komplett meiden oder nur unter unerträglicher Angst aushalten können.
Wie zeigt sich das denn, die unerträgliche Angst, rein körperlich?
Da ist es so, dass die Personen häufig dann so was wie eine Panikattacke haben. Das heißt, dass sie körperlich zeigt sich Angst im Zittern, Schwitzen, ganz schneller Atmung, eine Bereitstellung der Muskulatur zu fliehen. Und das haben sie dann alles in einer Situation, wo sie aber nicht fliehen können. Also sie sind eben im Aufzug, ne? Und da können sie dann nicht raus. Und durch diese veränderte Atmung und durch die veränderte Adrenalinausschüttung im Körper ist es so, dass es bei vielen Personen dann dazu kommt, dass sie das natürlich bemerken, die körperlichen Reaktionen, und die dann wieder Angst auslösen. Also ich könnte jetzt in Ohnmacht fallen, vielleicht habe ich jetzt gerade einen Herzinfarkt. Solche, wir nennen sie Katastrophengedanken, führen natürlich dazu, dass die Angst sich noch steigert und sich dann in einem Teufelskreis hochschaukelt.
Jetzt ist es ja so, dass ich viele dieser Phobien auch einfach gar nicht meiden kann. Ich komme ja nicht drum rum, zum Beispiel, wenn ich mit Leuten in Kontakt bin und habe ein Problem, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Was mache ich dann? Soziale Phobien, haben Sie da ein paar Beispiele und was Sie für Ausmaße annehmen können auch?
Eine soziale Phobie bezieht sich ja auf eine Angststörung, wo die Menschen, wenn es stark ausgeprägt ist, in dem Fall sehr viele soziale Situationen meiden. Das heißt, unter Umständen, die gucken gar nicht erst Stellenanzeigen an, weil sie befürchten, dass sie dann ja zu einem Jobinterview müssten. Und das macht so viel Angst, dass sie schon gar nicht erst gucken. Also dann zum Beispiel beruflich einfach nicht weiterkommen oder erst gar keinen Beruf ergreifen können. Und in starken Fällen führt das zu einer sehr starken Einsamkeit und Isolation, ne? Wenn man ganz viel Angst hat, irgendjemand Neues kennenzulernen und nicht rausgeht oder nicht in Situationen sich begibt, wo das potenziell der Fall sein könnte, dann bleiben sie natürlich auch eher allein.
Dann muss man aber spätestens mal behandeln, oder?
Ja, natürlich. Es ist immer dann den Betroffenen zu raten, Behandlung aufzusuchen, wenn sie merken, dass ihr Leben, dass sie eingeschränkt sind in ihrem Leben durch diese sehr, sehr stark ausgeprägte Angst oder durch die Phobie.
Was machen Sie denn mit jemandem, der klaustrophobisch ist?
Ja, da würde ich erstmal mit dem natürlich sprechen, was denn in welchen Situationen das ist und was er selber auch meint, wie das entstanden ist. Und würde mit ihm auch drüber reden, wie denn seine Motivation ist, warum er das gerne loswerden möchte. Jetzt gehen wir mal davon aus, Das haben wir alles soweit geklärt. Dann erkläre ich, wie Angst entsteht und diesen Panikkreislauf. Und dazu noch, dass Angst ganz häufig, wenn wir sie einmal erlebt haben, wir sagen generalisiert, das heißt, sich auf ganz viele verschiedene andere Situationen auch überträgt, also verschiedene andere Aufzüge zum Beispiel. Dann erklären wir, was wir machen in der Verhaltenstherapie, und das ist die Therapie, die die besten Wirksamkeitsnachweise für die Behandlung von Angststörungen hat. Da würden wir sagen, okay, wie funktioniert das jetzt also mit der Angst und was wissen wir, wie Angst auch wieder weniger wird, also abnimmt. Und dazu gehört eine Vorbereitung, und dann würde man in der Therapie auch mit der Person, nachdem man das alles gut erklärt und vorbereitet hat, Aufzug fahren üben.
Mit das der machen Sie Idee, wirklich, Sie gehen mit demjenigen wirklich los und fahren Aufzug.
Ja, das ist das Beste. Ja, das ist das wirksamste Mittel. Die Erfahrung, dass man Aufzug fahren kann und die Angst dabei abnimmt, die kann ich nicht herbeireden. Das geht viel besser, wenn man es mit den Menschen direkt macht und erfährt.
Dann fahren Sie mit demjenigen Aufzug, und wenn der dann irgendwann mal geschnallt hat, dass Aufzugfahren überhaupt kein Problem ist, nachdem wir das dann 20, 30, 40 Mal gemacht haben, dann kann man davon ausgehen, dass er irgendwann geheilt ist.
Ja, nicht irgendwann, dann wird er ja schon an dem, stellen Sie sich vor, Sie hatten wirklich richtig ganz starke Angst, Aufzug zu fahren. Sie haben über Jahre vermieden, mit Aufzügen zu fahren. Wenn Sie dann in der Therapie an dem Punkt sind, wo Sie 30 Mal mit verschiedenen Aufzügen gefahren sind und da drin sich unterhalten haben und hoch und runter und bis ganz runter und dann auch alleine und so weiter, dann haben Sie sofort natürlich ein Gefühl, boah, es funktioniert.
Okay, also dann habe ich jetzt verstanden, wie man das macht, dass man eine Phobie wieder los wird. Jetzt habe ich mich mal im Internet umgeschaut. Es gibt ja eine unfassbare Liste an Phobien. Ich weiß nicht, wie viel es waren. Ich glaube 200 Stück oder so um den Dreh.
Ja.
Und ich würde jetzt ganz gerne mal mit Ihnen ein paar rausnehmen, wo man im ersten Moment denkt, Leute, was soll das denn bitte sein? Kaulrophobie, Angst vor Clowns. Koitophobie, Angst vorm Geschlechtsverkehr. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, vor allen Dingen, wenn man den Wunsch hat, ein Kind zu bekommen. Also das meine ich jetzt ernst. Das stelle ich mir wirklich schwierig vor.
Da würde ich natürlich, da muss man sich genau angucken, was ist denn der Grund, was wird befürchtet und warum. Und da würde ich immer auch schauen, wie ist denn die Partnerschaft und so weiter. Kann man einfach nicht so spontan beantworten. Und würde ich auch nicht als isolierte Phobie sehen, also im klinischen Sinne.
Abschließend eine Frage, wie gehe ich denn als Partner oder als Freund oder Familie mit jemandem um, der wirklich eine ernstzunehmende oder mehreres, meistens sind es ja mehrere ernstzunehmende Phobien hat, ohne demjenigen das Gefühl zu geben, wie ich es wahrscheinlich jetzt ein paar Leuten gegeben habe, du spinnst und ich nehme dich nicht ernst.
Ja, das ist genau das, was Sie sagen, ist genau umgekehrt, nicht zu sagen, du spinnst, sondern mir kommt das echt ein bisschen viel vor. Also warum hast du so viel Angst? Also weißt du das? Wenn das klar ist, dass die Angst übermäßig ist, dann würde ich das eher ernst nehmen, versuchen zu verstehen und zu sagen, ja, du, da kann man was gegen machen.
Fabette Rennenberg, Psychologin von der FU Berlin, Spezialistin bei Angststörungen. Sie sagt, wenn eine Angst sich zu einer Psychose entwickelt hat, das Leben also so bestimmt, dass Betroffene gar nicht mehr klarkommen, sollten sie sich therapieren lassen. Denn, und jetzt kommt die gute Nachricht, Angststörungen sind wirklich gut zu heilen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Heilbronn. Die Bundesgartenschau Buga 2019 in Heilbronn hat jetzt einen offiziellen Botschafter, Karl, ein pinker und knapp 2,50 Meter großer Gartenzwerg aus Carbon und Glasfaser in auffälliger Wickeloptik, soll als Sympathieträger für die Bundesgartenschau Buga im nächsten Jahr werben. Das teilten die Organisatoren heute in Heilbronn bei Karls Enthüllung auf dem Kiliansplatz mit. Karl, benannt nach dem einstigen Karlshafen am Neckar als Teil des Buga-Geländes, sei bewusst kein klassischer Gartenzwerg. Er solle Tradition und Zukunft verbinden. Bei der Bundesgartenschau Buga in Heilbronn wird es erstmals neben der klassischen Blumenschau eine Stadtausstellung geben. Karl soll auch an anderen Orten und auf Flugblättern werben. Nicht geplant sei, dass er als Plüschmaskottchen auftritt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.